Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Zahl ist schier unglaublich. Etwa 850.000 Familiennamen gibt es und jeder hat eine spannende Geschichte. Seit 10 Jahren wird daran geforscht, gefördert von der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz. Ziel ist ein digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands der ersten 200.000 Namen zu erstellen. 2035 wollen die Forschenden fertig sein. Nach so vielen Zahlen jetzt die spannenden Inhalte. Die Sprachwissenschaftlerin Dr. Rita Häuser forscht im Rahmen des Projektes an der Akademie in Mainz. Sie fragte ich vor der Sendung, welches die häufigsten Familiennamen sind.
Ja, die häufigsten Familiennamen in Deutschland sind Müller, Schmidt und Schneider auf den ersten 3 Plätzen. Und es geht so weiter, also mit Fischer, Weber, Meier und, bis zu Platz 15. Und da kommt der Name Klein.
Haben die irgendeine Gemeinsamkeit, diese Namen?
Also die ersten 14 sind alle Berufe. Und da kann man sehen, dass eben die Berufe einen hohen Stellenwert gehabt haben, also dass sehr, sehr viele Menschen nach ihrem Beruf und ihrer Tätigkeit benannt worden sind.
Jetzt habe ich so beobachtet, dass es regionale Unterschiede gibt. Also, ich nehme ein Beispiel. Wir haben hier in Köln viele Menschen, die Schmitz heißen mit Nachnamen. Auch am Niederrhein kann man das ja sehen. Mhm. Und dann im Mainzer Raum, wo Sie jetzt sind, da gibt es ganz viele Bäcker und auch meinen Namen Weber. Mhm. Ja, wie erklärt sich das?
Also der Schmitz, das geht ja zurück auf den Beruf Schmied. Und das ist ein Name, der im Genitiv steht. Also der Sohn des Schmieds. Und dieser Genitiv in den Familiennamen ist ganz typisch für den Westen Deutschlands, also vom Niederrhein bis runter an die Mosel. Und in dieser ganzen Region, da finden wir ganz viele Genitive. Und zum anderen, warum gibt es bei uns im Süden so viele Bäcker und Weber? Das ist damit zu erklären, dass im Süden sehr häufig die Menschen nach ihren Berufen benannt worden sind. Und im Norden finden wir oft andere Benennungsmotive, wie zum Beispiel nach dem Rufnamen des Vaters oder der Wohnstätte und dem Hof, in dem man lebt. Also da sieht man so leichte regionale Unterschiede oder auch ganz typische Endungen, zum Beispiel wie Le, also Bienzle, Schwäble. Ja, dann kommt jemand eben aus dem Schwarmland. Also diese Endung kommt eben daher, die ist ganz typisch. Und da kann man schon so ein bisschen sehen, wo jemand herkommt.
Aber wenn Sie jetzt das Beispiel Bienzle nennen, da wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht. Das ist ja keine Eigenschaft und das ist auch ja, kein Beruf.
Nein, da wüsste ich jetzt auch nicht die Bedeutung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Endung ganz typisch ist, diese Verkleinerung, eben Le, ne? Bienzle, Kienzle, das hat man eben häufig im schwäbischen Raum.
Wann entstanden denn jetzt die Familiennamen? Das war ja nicht immer so. Und warum?
Ja, man hatte jahrhundertelang nur einen einzigen Namen, nämlich seinen Rufnamen. Das hat ausgereicht. Und ab dem 13. Jahrhundert fing es an, dass die ersten Beinamen oder Familiennamen aufgekommen sind. Und das hat verschiedene Gründe, aber ganz wichtig dabei ist, das war eine Zeit des Bevölkerungswachstums und auch die Siedlungen sind angewachsen. Das heißt, wir hatten immer mehr Menschen, die in einem Raum lebten. Und zum anderen gab es Rufnamenmoden, wie heute auch. Ja, also wir haben ja immer eine Hitliste der beliebten Rufnamen. Im Mittelalter gab es das auch. Da war das vielleicht Johannes oder Christian und so weiter. Also in bestimmten Regionen gab es so Häufungen von gleichen Rufnamen. Und dann konnte man die Menschen nicht mehr voneinander unterscheiden und nahm noch einen weiteren Namen eben hinzu, nämlich nach dem Beruf oder nach einer Eigenschaft oder nach dem Rufnamen des Vaters und so, dass man eben die Menschen voneinander unterscheiden kann wieder.
Und manchmal kann es ja auch so sein, wie in Köln im Mittelalter, dass man dann zum Beispiel gesagt hat, Entchen von Aag, Entchen aus Aachen. So, da gab es jetzt aber eine ganze Menge Entchens, weil Entchen ist ja ein sehr gebräuchlicher Name gewesen im Mittelalter, ne?
Genau, das haben wir durchgehend im Mittelalter, wie gesagt, dass bestimmte Rufnamen immer sehr, sehr häufig geworden sind, weil sie eben modern waren oder eben beliebt waren bei den Menschen. Es gab ganz viele Menschen, die Hans hießen in einem Dorf und dann musste man einfach den einen Hans vom anderen unterscheiden, nach der Herkunft oder dem Beruf, je nachdem.
Jetzt gibt es auch Namen, wo man leicht verführt ist, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Also ich möchte mal wieder, Sie sind jetzt in Mainz, ich möchte mal wieder einige Beispiele aus Mainz zitieren. Und zwar gab es da mal einen Landesminister mit dem schönen Namen Rudi Geil. Oder es gab einen Karnevalssänger, der hieß Ernst Neger.
Ja, da muss man beachten, dass die Namen oft nicht das bedeuten, was man auf den ersten Blick so denkt. Im Falle Neger ist es so, im Mittelalter gab es das Wort für einen schwarzen Menschen noch nicht in diesem Sinne. Also da hießen die Menschen, die dunkel waren oder schwarzhaarig waren, Moor. Das Wort Neger kam erst im 17. Jahrhundert in unseren Sprachraum auf, in diesem Sinne. Deswegen kommt der Familienname. Da ja unsere Familiennamen aus dem Mittelalter sind, da muss man schauen, gibt es ein Wort im Mittelhochdeutschen, was dem entspricht. Und da gibt es eben das Wort Negen für Nähen. Also das war ein Berufsname für einen Näher oder einen Schneider.
In dem Fall ist das eine Dachdeckerfirma sogar gewesen. Also die haben noch so Windungen gemacht. So, der Name Rudi Geil ist ja auch ein bisschen, das war ein Landesminister, wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, an dem Wort kann man sehr schön auch sehen, dass so eine Bedeutungsveränderung im Laufe der Jahrhunderte einfach aufgetreten ist. Im Mittelhochdeutschen heißt dieses Wort einfach nur fröhlich, ausgelassen, übermütig. Also das war wirklich ein fröhlicher Mensch oder ein sehr, sehr agiler Mensch, ja, der im Laufe der Jahrhunderte hat das ganz viele verschiedene Bedeutungen mitgemacht. Als ich noch sehr jung war, nahm man das überhaupt nicht gern in den Mund, weil das irgendwie sexuell aufgeladen war, das Wort. Und später in der Jugendsprache hieß es nur einfach geil, sagten dann die Leute, ne? Also da sieht man sehr schön an einem Wort, wie da die Bedeutung sich ändern konnte.
Jetzt haben Sie sicherlich, ich habe es eben gesagt, 10 Jahre forschen Sie in dem Projekt und da entwickeln sich ja auch so gewisse Vorlieben. Welches sind denn Ihre Lieblingsnamen?
Also ich habe eine ganz große Schwäche für Namen, die von Tieren abgeleitet sind, weil ich die immer so schön sprechend finde. Da gibt es zum Beispiel den Angstwurm, also für einen ängstlichen Menschen, einen Weinwurm, einer, der gerne Wein trinkt. Auch schön sind die Bezeichnungen nach Vögeln, zum Beispiel den Schneekönig, also ein Wort für Zaunkönig. Und dann auch so etwas merkwürdige Namen wie Spinnenhirn oder Muckenhirn. Also jemand, der wirklich Spinnen oder Mücken im Hirn hat, also ein bisschen verwirrt oder ja, also ein bisschen wirre Gedanken eben hat. Und der bekam dann diesen schönen Namen. Also da habe ich einfach eine große Schwäche dafür und finde die immer ganz schön und toll.
Das Projekt läuft noch bis 2035. Da haben Sie ja quasi eine Lebensstellung, kann man das so sagen?
Ja, für meinen Fall wahrscheinlich, ja. Für die jungen Kollegen eher nicht. Aber es ist so, dass man bei Namen nie ausgeforscht hat. Also wir könnten noch viel, viel länger natürlich uns mit Familiennamen beschäftigen. Und wir stoßen auch ständig auf neue Themen und neue Herausforderungen. Wir haben sehr viele nicht-deutsche Namen natürlich auch mit im Wörterbuch, die auch besondere Herausforderungen haben, wo wir auch gar nicht alle eben berücksichtigen können. Also eigentlich sind wir noch lange nicht am Ende, aber wie gesagt, das Wörterbuch wird bis dahin soweit komplett sein, wie wir uns das vorgenommen haben.
Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch erstmal und viel Erfolg noch.
Ja, vielen Dank auch.